Moin, liebe Studis, hallo. Sie hören es vielleicht schon im Hintergrund, es ist heute irgendwie laut. Und ich habe es aufgegeben, jetzt auf ein Zeitfenster zu warten, wo es nicht laut ist. Da kommen ständig irgendwelche Geräusche von irgendwoher. Also probieren wir es einfach. Ich hoffe, dass ich trotzdem gut zu verstehen bin. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Dualraum und duale Basis. Da habe ich Fragen bekommen, so nach dem Motto, können wir mal Beispiele sehen für duale Basen und dann auch vielleicht Beispiele für andere Basen? Also das habe ich so verstanden wie andere Basen für den Dualraum, die man aber nicht bekommt als duale Basis von einer Basis vom Ursprungsraum. Ich habe da nochmal nachgefragt, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Und die Kobolde in meinem Kopf haben sofort angefangen zu diskutieren und haben überlegt, geht das überhaupt? Ist es nicht vielleicht sogar so, dass jede Basis als duale Basis geschrieben werden kann? Diese Frage habe ich mitgenommen, aber vor allem habe ich die Frage mitgenommen, die mir gestellt wurde, nämlich, können Sie bitte Beispiele machen für duale Basen, am besten so ein paar verschiedene, und das habe ich gemacht. Hier kommen jetzt also Beispiele für duale Basen. Der Raum, den ich mir anschaue, ist der Vektorraum R² als Vektorraum über dem Körper R. Wenn ich also V sage, dann meine ich jetzt immer R². Falls ich mal zwischendurch K sage, meine ich R. Und der Dualraum V' ist dann der Vektorraum aller Homomorphismen von R² nach R. So viel zur Erinnerung. Und wie ging das nochmal mit den dualen Basen? Na, da fängt man an mit einer Basis von V. Und die duale Basis dazu besteht dann aus den beiden Abbildungen für jeden Basisvektor eine, in unserem Beispiel, weil der R² Dimension 2 hat über R und wir deshalb Basen mit zwei Elementen haben. Diese dualen Basen bestehen dann also aus Elementen, auch wieder jeweils zwei, wo die eine Abbildung auf dem dazu passenden Basisvektor den Wert 1 annimmt und auf dem anderen den Wert 0. Und dann kriegt man eine Abbildung von ganz R² nach R, indem man Linearkombinationen betrachtet. Wir sehen auch gleich noch, wie das funktioniert. Na, und für den anderen Basisvektor gibt es dann eben auch einen dualen Basisvektor und der macht dasselbe, aber halt mit dem anderen Basisvektor. So, diese Konstruktion haben wir in der Vorlesung gesehen und wir haben auch gesehen, dass man das benutzen kann, um zu beweisen, dass der Dualraum V' isomorph ist zu V. Insbesondere hat er die gleiche Dimension, deswegen wusste ich auch gerade schon, dass wenn ich dann nach einer Basis suche, dass ich dann nach zwei Vektoren suche. Und hier kommen jetzt zwei konkrete Beispiele, erstmal für duale Basen. Das heißt, ich beginne jetzt mit Basen von R² und bastle dann die dazugehörigen Elemente von V'. Erstes Beispiel. Meine Basis B für R², also für V, besteht ja aus zwei Vektoren, B1 und B2. B1 ist der Vektor minus 1, 0 und B2 ist der Vektor 0, 2. Dass diese beiden Vektoren eine Basis für R² bilden, das sehen Sie bestimmt. Und es ist nicht die Standardbasis, es ist also ein bisschen interessanter. Aber wenn Sie das immer noch zu langweilig finden, kann ich auch gerne nochmal ein anderes Beispiel machen, was noch interessanter ist. Ich dachte jetzt, ich fange mal so an. Und jetzt gibt es ja die Abbildung Delta B1, die so funktioniert, wie ich das vorhin erklärt habe. Die nimmt auf dem Basisvektor B1 den Wert 1 an, auf dem Basisvektor B2 den Wert 0 und dann bilden wir die lineare Fortsetzung und kriegen eine Abbildung von V'. Oder eine, die in V' liegt, so sollte ich das sagen. Diese lineare Fortsetzung, die ich da bekomme, die möchte ich jetzt Delta 1 nennen. Das heißt, Delta 1 soll derjenige Homomorphismus von R² nach R sein, der auf dem Basisvektor B1 den Wert 1 annimmt, auf dem Basisvektor B2 den Wert 0 und dann entsprechend linear fortgesetzt wurde. Das soll Delta 1 sein. Dasselbe kann ich für Delta 2 machen. Also das heißt, ich fange an mit Delta B2. Das ist dann der duale Basisvektor, der zum Basisvektor B2 gehört. Und die lineare Fortsetzung davon möchte ich Delta 2 nennen. Hier kommen Beispiele, wie man wirklich damit arbeitet. Sagen wir, ich habe einen ganz beliebigen Vektor aus R², x, y. Dann muss es ja möglich sein, anzugeben, wie der abgebildet wird von Elementen aus V'. Denn die Elemente aus V' bilden ja Vektoren aus R² auf irgendwas in R ab. Wenn ich also so einen Vektor x, y habe, dann muss es möglich sein zu sagen, was die Abbildungen aus V' damit machen. Delta 1 ist eine Abbildung aus V', also muss ich jetzt doch irgendwie ausrechnen können, was Delta 1 mit meinem beliebigen Vektor xy macht. Na okay, dazu muss ich mir überlegen, wie ich den Vektor xy mit meiner gegebenen Basis darstellen kann. Das muss ich also auf dem Schmierzettel einmal kurz ausrechnen. X, y kann ich mit meinen beiden gegebenen Basisvektoren schreiben als minus x mal der erste, also minus x mal b1, plus 1/2 mal y mal der zweite. Das liegt einfach daran, was b1 und b2 sind. Jetzt kann ich also benutzen, dass Delta 1 ja die lineare Fortsetzung von dieser dualen Basisabbildung war und kann das einfach einsetzen. Ich kann also die Homomorphie-Eigenschaft für Delta 1 benutzen. Dann passiert Folgendes. X, y abgebildet mit Delta 1 ist dann dasselbe wie minus x mal b1 abgebildet unter Delta 1 plus 1/2 mal y mal b2 abgebildet unter Delta 1. Wenn ich mich jetzt noch erinnere, was Delta 1 mit den beiden Basisvektoren macht, und das habe ich vorhin ungefähr dreimal gesagt, glaube ich, Delta 1 bildet den ersten Basisvektor auf 1 ab im Körper, also 1, und b2 auf 0. Wenn ich das einsetze, erhalte ich also minus x mal 1 plus 1/2 mal y mal 0 und da kommt insgesamt minus x raus. In anderen Worten, diese erste Abbildung Delta 1 bildet einen beliebigen Vektor aus r² auf das Negative der ersten Komponente ab. So kann ich das ausdrücken, was da passiert. Jetzt kommt das nächste Beispiel. Jetzt habe ich ja noch ein... ich habe es nochmal konkret gemacht. Wenn ich also den Vektor 2, 2 nehme und den mit Delta 1 abbilde, dann kommt minus 2 raus. Minus einmal die erste Komponente. Jetzt gucke ich mir Delta 2 an. Delta 2 kam daher, dass ich mir den dualen Basisvektor zu B2 gebastelt habe. Und ich habe vorhin erklärt, wie ich da hinkomme. Das ist die lineare Fortsetzung der Abbildung, die B1 auf 0 abbildet und B2 auf 1. Jetzt mache ich also dasselbe. Ich habe wieder einen Vektor aus R², wieder einen beliebigen und der heißt wieder XY. Und diesmal bilde ich ihn mit Delta 2 ab. Und jetzt weiß ich ja schon, wie das geht. Ich schreibe XY als minus X mal B1 plus 1/2 mal Y mal B2. Da Delta 2 ein Homomorphismus ist, darf ich den sozusagen in diese Linearkombination reinziehen. Das heißt, ich wende Delta 2 jetzt auf B1 und B2 an und setze das ein. Und dann kommt raus minus x mal 0 plus 1/2 mal y mal 1, also 1/2 mal y. In anderen Worten bildet Delta 2 einen Vektor aus r² ab, in dem die Hälfte von der zweiten Komponente genommen wird. Wenn ich meinen Beispielvektor 2, 2 hernehmen würde, und würde den mit Delta 2 abbilden, käme also 1 raus. Und dann habe ich als Beispiel noch einen anderen Vektor, 3,0. Wenn ich den mit Delta 2 abbilde, kommt 0 raus. Wir sehen also auch, dass Delta 2 einen nicht-trivialen Kern hat. Es gibt einen vom Nullvektor verschiedenen Vektor, der auf 0 abgebildet wird. Na gut, kleine Seitenstraße. Wir reden hier über einen Homomorphismus von r² nach r. Überlegen Sie mal, was Sie über den Kern wissen, allein schon wegen der Dimensionsformel. So, nächstes Beispiel. Ich fange mit der Standardbasis an. E1 ist der erste Standardbasisvektor, 1, 0, und E2 ist der zweite, also 0, 1. Dann kann ich mir wieder die dazu dualen Basisvektoren hernehmen, also wieder die lineare Fortsetzung, bla bla bla. Und die heißen jetzt wieder Delta 1 und Delta 2. Ich mache also alles genauso wie im Beispiel 1. Aber diesmal sind die Linearkombinationen einfacher, weil ich ja, wenn ich so einen Vektor xy habe, ich sofort die Koeffizienten sehe. Das ist einfach x mal der erste, e1, plus y mal der zweite, e2. Das heißt, es ist auch viel einfacher auszurechnen, was diese Deltas machen. Und dementsprechend habe ich einfach nur die Rechnung kurz hingeschrieben. Wenn ich jetzt xy abbilde, dann liefert Delta 1 mir die erste Komponente und Delta 2 liefert mir die zweite. 2, 2 abgebildet mit Delta 1 ist also 2. 2, 2 abgebildet mit Delta 2 auch. Wenn ich 3, 0 abbilde, mit Delta 1 kommt 3 raus, mit Delta 2 kommt 0 raus. So, und wir haben das in der Vorlesung kurz besprochen. Da hatte jemand die Idee, das Projektion zu nennen. Und ich würde sagen, das ist es fast. Projektion ist bei mir eine Abbildung, die immer noch in den gleichen Teilraum rein, in den gleichen Vektorraum reingeht. Hier gehen wir aber von r² nach r. Das heißt, es ist sowas Ähnliches wie Projektion. Man fischt sich quasi die Komponente raus und nimmt aber dann wirklich nur die Zahl, die da steht, beziehungsweise das Körperelement, was da steht. In unserem Beispiel hier sind es ja Zahlen. So, dann habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt schon so eine Basis habe, dann möchte ich auch mal eine Abbildung wirklich in so einer dualen Basis darstellen, also wirklich eine Linearkombination hinschreiben. Und dann wollte ich mir überlegen, okay, wie kann ich das in einem Beispiel machen? Ich möchte also so ein Alpha aus V-Stern haben und möchte das als Linearkombination schreiben mit einer von diesen Basen, die wir uns da überlegt haben. Ich dachte, die erste ist vielleicht interessanter, weil die nicht von der Standardbasis herkommt. Also los. Dann muss ich aber noch erklären, was Alpha machen soll. Und Alpha ist eine Abbildung aus V-Stern. Das heißt, Alpha bildet von R² nach R ab. Und es reicht, wenn ich auf einer Basis von R² sage, was da mit den Vektoren passiert. Wenn ich also für die beiden Standardvektoren erkläre, was Alpha damit macht, dann ist das ausreichend. Also tue ich das. Alpha aus V-Stern soll die lineare Fortsetzung der Abbildung sein, die den Vektor 1, 0 auf 2 wirft und den Vektor 0, 1 auf minus 3. Die Bilder müssen in R liegen, weil das die Definition von V-Stern ist. So, und jetzt gehe ich zurück zum ersten Beispiel und zu meinen Basisvektoren Delta 1 und Delta 2 für V-Stern, die ich mir da gebastelt habe. Und jetzt möchte ich gerne Alpha als Linearkombination damit darstellen. Und die Frage ist, wie kriege ich das hin? Na, Möglichkeit 1. Ich nehme einen Vektor aus R² her und bilde ihn ab mit Alpha, damit ich erstmal rauskriege, wie so eine Abbildungsvorschrift aussieht. Und da setze ich einfach die Bilder der Basisvektoren ein und dann kriege ich raus, x, y unter Alpha ist 2 mal x minus 3 mal y. So, das halte ich fest, denn das möchte ich dann gleich benutzen, um auf meine Linearkombination zu kommen. Denn ich nehme jetzt Lambda 1 und Lambda 2 aus R her, mit denen ich Alpha als Linearkombination schreiben kann, Lambda 1 mal Delta 1 plus Lambda 2 mal Delta 2. Der Witz war ja, Alpha als Linearkombination in unserer dualen Basis zu schreiben. Wenn ich jetzt das auf so einen beliebigen Vektor xy loslasse, dann muss ich mich erinnern, wie die Rechenregeln waren für solche Linearkombinationen von Homomorphismen. Skalare schreibe ich vor das Bild und Summen bilde ich, indem ich die einzelnen Leute mit den Abbildungen abbilde und dann die Summe der Bilder hinschreibe. Wenn ich also xy abbilde mit Lambda 1 mal Delta 1 plus Lambda 2 mal Delta 2, dann wird daraus Lambda 1 mal x, y hoch Delta 1 plus Lambda 2 mal x, y hoch Delta 2. Glücklicherweise haben wir vorhin in dem Beispiel ausgerechnet, was diese Deltas mit x, y machen. Deswegen kann ich das einfach einsetzen. Hey, wenn ich das mache, kommt raus, Lambda 1 mal in Klammern minus x plus Lambda 2 mal 1/2 mal y. Super, da haben wir also direkt was von vorhin recycelt. Und jetzt vergleiche ich das. Auf der einen Seite steht 2 mal x minus 3 mal y. Auf der anderen Seite steht Lambda 1 mal minus x plus Lambda 2 mal 1/2 mal y. Und dann kann ich einfach ausrechnen, was Lambda 1 und Lambda 2 sind. Nämlich Lambda 1 ist minus 2 und Lambda 2 ist minus 6. Also kann ich Alpha jetzt als konkrete Linearkombination hinschreiben. Und dann habe ich noch verschiedene Testrechnungen gemacht mit konkreten Bildern, um nochmal zu überprüfen, ob das alles stimmt. Und ja, es stimmte alles. Okay, und jetzt gab es ja noch diese andere Frage, nämlich ob ich noch eine andere Basis für V-Stern angeben kann, sozusagen eine normale oder eine andere, die halt nicht eine duale Basis ist. Und ich habe ja am Anfang schon erzählt, dass die Kobolde in meinem Kopf gesagt haben, das geht gar nicht. Alle Basen sind in Wirklichkeit duale Basen. Wie formuliere ich das ordentlich? Das ist meine erste Frage an Sie. Wenn Sie wollen, denken Sie kurz nach, drücken Sie auf Pause und überlegen Sie erstmal selber. Mein Vorschlag für eine Formulierung wäre, wenn ich eine beliebige Basis von V-Stern hernehme, ist es dann möglich, eine Basis von V zu finden, derart, dass die Basis von V-Stern, mit der ich angefangen habe, in Wirklichkeit die duale Basis zu dieser Basis von V ist. Nochmal, wenn ich eine Basis habe, nennen wir sie C von V-Stern, finde ich dann eine Basis B von V derart, dass C die aus B gewonnene duale Basis ist. Das kann ich jetzt an unserem konkreten Beispiel mit R² mal ausformulieren. Wie würde das aussehen? Ich habe also jetzt V-Stern. Ich weiß, dass V-Stern isomorph zu V ist, also Dimension 2 hat über R. Wenn ich also mit irgendeiner beliebigen Basis starte, dann hat die zwei Elemente. Und ich nenne die jetzt mal Beta 1 und Beta 2. Wie kann ich jetzt darauf kommen, wie Basisvektoren aussehen könnten von V, sodass Beta 1 und Beta 2 die dazugehörigen dualen Basisvektoren sind? So geht es überhaupt. Naja, tatsächlich habe ich mir einen Weg überlegt, wie ich das ausrechnen kann, und ich kann zu den Rechnungen auch gleich was sagen. Das ist ein bisschen kleinteilig. Dann habe ich mir noch ein abstraktes Argument überlegt, wie man quasi so einen Schritt zurücktreten und sich abstrakt überlegen kann, warum jede Basis von V Stern in unserem Beispiel jedenfalls eine duale Basis sein muss. Und dann habe ich mir noch überlegt, wie würde ich daran gehen, wenn ich zählen könnte. Wenn also jetzt der Körper, über den wir arbeiten, nicht R wäre, also wenn wir nicht R Quadrat hätten als Vektorraum über R, sondern wenn wir einen endlichen Körper K hätten und darüber einen Vektorraum mit endlicher Dimension, sodass wir wirklich nur endlich viele Vektoren haben, sodass man da wirklich so zählen kann. Zählen im Sinne von wirklich zählen und nicht bijektive Abbildungen angeben. Und ehrlich gesagt würde ich da dann noch was anderes machen. Das möchte ich Ihnen einfach nur als Denkanstoß mitgeben. Vielleicht haben Sie Lust zu überlegen. Wenn ich einen endlichen Körper K hätte und einen Vektorraum V mit endlicher Dimension darüber, dann würde ich mir überlegen, wie viele Basen hat dieser Vektorraum V? Ich würde wirklich zählen. Und dann kann ich mir überlegen, wegen der Isomorphie von V und seinem Dualraum V Stern, dass V Stern genauso viele Basen hat, und zwar wirklich gezählt genauso viele, nicht so im Sinne einer bijektiven Abbildung, sondern genauso viele in so einem endlichen Sinne. Und da ich ja weiß, dass jede Basis zu einer dualen Basis führt, muss ich mir dann ja nur noch überlegen, dass verschiedene Basen zu verschiedenen dualen Basen führen, und dann bin ich fertig. Denn es sind gleich viele, also muss dann jede Basis des Dualraums eine Basis sein, die von einer Basis von V herkommt. So, das waren ungefähr die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Und möglicherweise könnte man so ein Zählargument ja auch auf die allgemeinere Situation übertragen. Da muss man sich irgendwie mit bijektiven Abbildungen rumschlagen. Aber vielleicht geht das ja. Vielleicht haben Sie ja Lust, darüber nachzudenken. Meine Intuition war sofort völlig klar, alle Basen von V Stern sind duale Basen. Und an unserem Beispiel hier mit R Quadrat habe ich das auch mal so ein bisschen durchgeixt. Wie kann man das konkret sehen? Möglichkeit 1. Man fängt mit einer beliebigen Basis an, Beta 1, Beta 2. Dann nimmt man sich irgendein Alpha aus V Stern her, schreibt es als Linearkombination mit Beta 1 und Beta 2. Und dann versucht man irgendwie herauszufinden, wie geht das? Also was für Informationen kann ich da jetzt sammeln, was kann ich einsetzen, was für Abbildungen, die ich kenne, um irgendwie herauszufinden, was mit Beta 1 und Beta 2 los ist? Und kann ich dann daraus irgendwie zurückrechnen, dass Beta 1 und Beta 2 als duale Basen ausgerechnet werden können? Das geht. Das sind sehr viele Rechnungen, aber das geht. Man hat genug Informationen, zumal man ja weiß, dass Beta 1 und Beta 2 irgendwelche Bilder haben müssen auf den Standardbasisvektoren 1, 0 und 0, 1. Das heißt, da kriegen wir dann vier Werte, die man überall einsetzen kann und die man benutzen kann, um andere Dinge auszurechnen. So, wenn Sie das machen wollen, viel Spaß. Mein anderes Argument, was ich mir überlegt habe, das ging so. Ich starte mit diesen Basisvektoren von V Stern, Beta 1 und Beta 2. Das sind jeweils Abbildungen von R Quadrat nach R. Und da es Basisvektoren sind, sind sie nicht der Nullvektor. Das heißt, sie sind beide nicht die Nullabbildung. In anderen Worten, finde ich für Beta 1 und Beta 2 Elemente, deren Bilder nicht Null sind. Ich kann also anfangen mit einem Vektor V aus R Quadrat, der von Beta 1 nicht auf die Null geworfen wird. Und genauso kann ich das für Beta 2 machen. Jetzt suche ich Vektoren V und W, die eine Basis von R Quadrat bilden und so sind, dass V von Beta 1 nicht auf 0 geworfen wird und dass W von Beta 2 nicht auf 0 geworfen wird. Weil ich mir dann überlegt habe, dann kann ich da irgendwie rumrechnen und kann dann quasi an Beta 1 und Beta, kann an V und W ein bisschen wackeln, die etwas verändern, sodass ich dann sehen kann, dass Beta 1 und Beta 2 duale Vektoren dazu sind. Der Schlüssel dazu ist aber, so ein V und so ein W zu finden. Also habe ich überlegt, was passiert, wenn das nicht geht. Also angenommen, es ist nicht möglich, V und W so zu finden, wie ich das gerade gesagt habe, dann würde es ja bedeuten, na Moment, gehen wir einen Schritt zurück. Ein Vektor V, der von Beta 1 nicht auf 0 geworfen wird, ist selber nicht der Nullvektor. Das heißt, ich kann auf jeden Fall für so ein V und so ein W davon ausgehen, dass die nicht der Nullvektor sind, aber trotzdem ist noch die Frage, ob ich die gleichzeitig so finden kann, dass die Bilder unter Beta 1 bzw. Beta 2 nicht der Nullvektor sind. Und dann will ich die ja auch noch so wählen, dass sie eine Basis von R² bilden. Und das heißt, V und W dürfen nicht den gleichen eindimensionalen Teilraum erzeugen. Das heißt, ich suche jetzt noch ein bisschen spezifischer. Ich suche ein V aus R², wo das Bild unter Beta 1 nicht 0 ist, und dann suche ich ein W, was nicht im Erzeugnis von V liegt und wo das Bild unter Beta 2 nicht 0 ist. Wie gesagt, weil ich davon ausgehe, dass ich dann weiter basteln kann und eine Basis von V finden kann, sodass Beta 1 und Beta 2 dann diese dualen Vektoren dazu sind. Okay, angenommen, das geht nicht. Das würde dann ja bedeuten, dass wenn ich mit einem Vektor V anfange, dessen Bild unter Beta 1 nicht 0 ist, dass dann alle Vektoren W, deren Bild unter Beta 2 nicht 0 ist, im Erzeugnis von V liegen. Das heißt, so ein V und so ein W erzeugen den gleichen eindimensionalen Teilraum. Dann habe ich mir das mal so hingeschrieben. Okay, ich schreibe also V Beta 1 als irgend so ein Lambda 1 in R. Moment. Genau, also angenommen, ich habe jetzt das. Ich habe V und W mit diesen Eigenschaften. Ich weiß aber doch, dass V nicht der Nullvektor ist, also kann ich V mit einem geeigneten Vektor U zu einer Basis von R² ergänzen. Okay, jetzt habe ich also V. Ich merke mir, V und W erzeugen den gleichen eindimensionalen Teilraum, aber U ist ein Vektor, mit dem V zusammen eine R-Basis von R² ergibt. Jetzt nehme ich mir irgendein Element aus V Stern her, das U nicht auf 0 abbildet. Sowas gibt es. Zum Beispiel kann ich ja diese duale Abbildung nehmen, die auf dem U den Wert 1 hat. Das wäre ein Beispiel dafür. Also es gibt sowas. Ich nehme ein Alpha aus V Stern, was U nicht auf 0 abbildet. Und dann habe ich mir überlegt, dass dieses Alpha jetzt nicht als Linearkombination mit Beta 1 und Beta 2 darstellbar sein kann, weil ja Beta 1 und Beta 2 auf allem außerhalb vom Erzeugnis von V den Wert 0 annehmen und dementsprechend auch auf diesem U. So, das waren meine Gedanken dazu. Und die Antwort auf die Frage, die ich da bekommen habe, können Sie bitte auch noch ein Beispiel für eine andere Basis geben, eine normale, eine, die nicht so eine duale Basis ist. Die Antwort auf diese Frage ist also, denke ich, nein, kann ich nicht. Denn wie ich jetzt mit verschiedenen Ideen versucht habe zu illustrieren, ich denke, dass alle Basen duale Basen sind. Wenn Sie Lust, ich habe jetzt absichtlich nicht irgendwo nachgelesen oder recherchiert. Bestimmt gibt es da ganz viel Zeug zu. Habe ich extra nicht gemacht, sondern ich habe Ihnen extra jetzt nur das erzählt, was ich mir selber dazu überlegt habe, weil ich hoffe, dass ich Sie neugierig mache. Dann können Sie nämlich jetzt selber losgehen und können mal gucken, ob Sie selber einen Beweis zusammenpuzzeln können oder ob vielleicht liege ich auch falsch und Sie können mir ein Gegenbeispiel sagen mit irgendwelchen anderen Körpern und Vektoren. Gehen Sie gerne los und überlegen Sie und dann erzählen Sie mir, was Sie gefunden haben. Viel Spaß dabei!